Schön, dass ihr da seid bei meiner Session über UX in Windows Store Apps. Wer bin ich? Rico Gebauer. Ich bin Gründer der Experience Guides GmbH. Ist ein Startup, erst ganz frisch dieses Jahr gegründet. Wir machen also App-Entwicklung und auch Consulting im Bereich Development und UX. Mein Background ist auch Application Development. Bin seit 10 Jahren professioneller Entwickler und habe mich auch so ein bisschen fokussiert auf das Thema UX. Letzten Jahre ist bei mir im Fokus eigentlich alles, was im Bereich XAML zu tun hat. Windows RT, WPF, Silverlight, also im XAML, da fühle ich mich eigentlich so richtig wohl. Klar, auf Plattformen Windows 8, Windows Phone 8, das ist zurzeit so das Aktiveste bei mir. Privat, wenn ich gerade nicht am Developen bin oder so, dann trifft man mich im Gym, beim Taekwondo und auch ab und zu mal in irgendeiner Whiskybar oder auch daheim. Das ist ganz angenehm. Okay, wer von euch hat irgendwo schon mal eine App im Store momentan? Gibt es da jemanden? Ein paar oder gerade noch dabei zu entwickeln? Momentan ist schon richtig was gemacht. Okay, also ein paar einzelne, nicht allzu viele. Auf jeden Fall, wir wollen ja, dass unsere App irgendwie heraussticht. Warum wollen wir das? Weil sie der Benutzer ja benutzen soll. Und die UX fängt im Prinzip dann auch schon im Store an, weil der Store ist der erste Platz, wo der User die App sieht. Und genau an dieser Stelle muss man halt auch schon aufpassen. Also nicht gedacht, okay, ich entwickle meine App und danach, egal, einfach Store Submission, sondern die Store Submission muss auch ein wichtiger Task sein bei euch. Also es geht darum, dass man wirklich alle Sections zum Beispiel, die man dort ausfüllen kann, auch wirklich benutzt und da Inhalt reinschreibt, den Anwender informiert, um was geht es in eurer App. Zum Beispiel, was nicht Pflicht ist, ist die Feature-Section. Die muss man nicht ausfüllen, man kann trotzdem submitten, aber ich empfehle euch wirklich, da auch was reinzuschreiben, weil man weiß immer nie, was der Anwender genau alles wissen will und je mehr Informationen er hat, desto größer ist eigentlich die Chance, dass er eure App benutzt. Man kann dort bis zu 9 Images angeben, also Screenshots. Eine ist nur Pflicht, aber ich kann euch wirklich sagen, wenn ihr nicht irgendeine ganz bekannte Firma seid, wenn ihr nur ein Image macht, ein Screenshot von der App, die wird erst gar nicht downgeloadet. Also es geht auch wirklich ein bisschen visuelle Reize irgendwo schon erzeugen. Und auf Images kann auch wirklich schnell was dargestellt werden, was im Text wirklich schwer zu verpacken ist. Also ich empfehle euch wirklich, macht so viele Images wie möglich, alle 9 Images, macht die rein und zeigt dort wirklich schon die Features, die irgendwie da sind. Wenn ihr nicht ganz so viele Pages habt in eurer App, dann macht einfach noch einen Screenshot von der App-Bar, wo man ein paar Commands drin sieht, dass man ja so viel wie möglich sehen kann. Promotional Pictures kann man inkluden, muss man nicht. Gibt es so in vier verschiedenen Auflösungen. Ich empfehle wirklich, da auch ein bisschen Zeit reinzustecken, diese dort zu inkluden. Und warum ist das? Die nimmt Microsoft, um euch zu featuren. Also wenn ihr eine coole App habt, besonders hier in der Schweiz, ist ein kleiner Markt, ist es eine relativ große Chance, gefeatured zu werden, wenn sie cool ist. Und die Feature Area ist, wenn man den Store aufmacht, so auf der linken Seite, da sieht man immer so ein paar Apps, laufen da jeden Tag durch und ja, werden gefeatured. Und das sind genau diese Promotional Pictures, die da benutzt werden. Und eins ist klar, wenn diese Promotional Pictures nicht hochgeladen wurden, dann gibt es gar keine Chance, dann gibt es kein Feature. Dann schauen Sie das dann gar nicht an. Die Beschreibung, die muss man wirklich ganz genau machen und es muss irgendwie am besten, man probiert irgendwie Emotionen reinzulegen. Also wirklich nicht nur zu sagen, okay, ich habe das und das Feature, sondern irgendwie dich auf den Anwender einstellen und probieren zum Beispiel, ja, hast du nicht schon immer das und das Problem gehabt, mit der App wird das gelöst, also irgendwie schön beschreiben. Wenn ihr das selber nicht könnt, ist für Developer, für mich selber auch immer problematisch, irgendeinen schönen Text zu schreiben, dann lasst es von irgendjemand machen, der es kann. Meistens hat man irgendeinen Bekanntschaftskreis, irgendjemand, der Texte mal schreiben kann oder verbessern kann, das am besten da zur Hilfe nehmen. Okay, natürlich, bevor wir sie im Store haben, müssen wir sie erstmal entwickeln und da gibt es ziemlich viele Punkte eigentlich, die man sich überlegen kann, um die UX zu verbessern. Ein paar Punkte habe ich mal rausgegriffen und da schauen wir jetzt rein in den Vortrag. Und allererstes sprechen wir über das Layout-Grid. Also das Grid-Layout ist im Prinzip ein Tool, was uns Microsoft zur Verfügung stellt, um unseren Content anzuordnen, um die Informationsarchitektur in unserer App zu bereiten. Und wie gesagt, da gibt es dieses vorgefertigte Grid, das sagt im Prinzip die ganzen Margins von verschiedenen Bereichen, sagt, wo der Header zu stehen hat und auch wie viele die ganzen Abstände, die sie zeigen. Das besteht aus, oder es wird alles gerechnet in Units. Eine Unit ist 20 mal 20 Pixel und besteht dann aus Subunits, 5 mal 5 Pixel. Genau. Und da gibt es dann wirklich genaue Beschreibungen, die findet ihr online. Also nicht nur das, sondern auch wirklich noch mehr, wo intern noch Margins sind und sowas. Also wirklich, schaut euch das an, wenn ihr irgendeine App entwickelt und benutzt das als Vorlage. Genau. Es geht natürlich da nicht darum, irgendwie ein Grid richtig dahinter zu legen, sondern im Prinzip der Content eurer App, der soll dieses Grid dann formieren. Also keine zusätzlichen Linien irgendwo reinbauen oder sowas, auch keine zusätzlichen Layout-Instrumente oder Navigationsinstrumente, wirklich euer Content soll dieses Grid dann formieren. Also wird vom UX-Team wirklich eigentlich sehr dringend angeraten, dieses Grid zu benutzen, aber was man sagen muss, es ist nicht unbedingt Pflicht, das heißt, wenn ihr wirklich einen dringenden Grund habt, davon abzuweichen von diesem Grid, dann könnt ihr das machen. Zum Beispiel, ihr habt ein Corporate-Layout irgendwie über mehrere Apps, also über mehrere Plattformen gleichzeitig und dann könnt ihr das wirklich nicht unterbringen in dem Grid, dann ist das okay. Allerdings wirklich genau überlegen, ob ihr es macht, weil mit dem Grid hat man schon einige Vorteile, die dann natürlich wegfallen. Ein Vorteil ist zum Beispiel, dass man ein einheitliches Layout hat, nicht nur in seiner App, also in seiner App über die verschiedenen Pages, sondern es ist auch mehr konsistenter mit dem ganzen Windows 8, also über die verschiedenen Apps, wenn es jeder benutzt, hat man eine schöne Konsistenz und kann es dadurch natürlich, der Benutzer ist, kann es schneller bedienen und einfacher. Zusätzlich, was man auch nicht vergessen darf, das Grid ist genau formiert, dass es gut ist für das Scaling. Man hat ja ein Scaling, darüber spreche ich nachher noch, und wenn das hochskaliert wird, dann, wenn man das nicht an diese 5 Pixel oder wenn das nicht durch 5 Pixel teilbar ist, irgendwelche Bits, dann kann es halt so ein Pixel-Shifting geben. Das heißt, es ist nicht mehr genau auf der Linie, nachdem es skaliert wurde. Und das wird mit, wenn man sich an das Grid hält, dann ist das halt nicht der Fall und ist halt gut. Okay, hier ist ja, das ist die Grid vor, also wenn ihr im Visual Studio so ein einfach neues, also so ein Template, New Grid Application oder irgend sowas, wenn ihr das aufruft, dann kommt ja dieses und da sieht man auch, wie das aligned ist nach dem Grid. Also bringt schön Struktur. Aber eins ist klar, die meisten Templates oder auch sehr, sehr viele Apps, die in den letzten Jahren entwickelt oder die im letzten Jahr entwickelt wurden, halten sich da natürlich sehr genau dran, aber halten sich so genau dran, dass sie es auch so machen mit diesen ganzen einheitlichen Rechtecken. Und da muss ich sagen, wirklich, die müssen auf keinen Fall alle irgendwie die gleiche Größe haben. Das ist eher schlecht, wenn was alles die gleiche Größe hat. Wenn was alles die gleiche Größe hat, heißt das, alles ist gleich wichtig und das Auge vom Benutzer weiß gar nicht genau, wo es hingeht. Also das ist besser, wenn man das schon irgendwo mit verschiedenen Größen arbeitet, um irgendwo die Wichtigkeit zu lenken, um den Fokus des Benutzers zu lenken. Also da wirklich dran denken, nicht alles gleich ist. Okay, dann gibt es ein paar Tools, die Arbeit mit dem Grid, das Ausrichten, ein bisschen vereinfachten. Bei in so verschachtelten Panels, in verschachtelten Situationen ist es manchmal wirklich relativ komplex und schwierig, irgendwas genau auszurichten. Und da möchte ich euch ein Hilfsmittel zeigen. Erstmal das Blend, das hat ein paar neue Features. Und das Blend ist auch gut, weil es kostet nichts mehr Extras. Das heißt, wenn ihr eine Visual Studio Subscription habt, das ist einfach mit dabei. Und es wird immer noch meines Erachtens viel zu wenig benutzt, weil es echt ein super cooles Tool. Ich bin jetzt mal hier im Visual Studio. Ich zeige mal kurz die Demo ab vielleicht, weil die werden wir nachher noch ein paar Mal sehen. Okay, jetzt gestartet. Also hier im Prinzip ist die Demo ab. Da geht es nur darum, dass die zeigt halt so verschiedene TV-Shows und informiert über die, falls es mal bewegen könnte. Genau, wir hatten ja am Anfang so eine Features-Section, da wird jeden Tag was anderes angezeigt, irgendeine TV-Show. Und hier hat man dann die TV-Shows, also das ist die Demo ab. Okay. Jetzt öffne ich das Blend und das kann man direkt vom Visual Studio aus machen. Geht einfach aufs Gesammel und sagt Open in Blend. Und schon ist man da. Gut, jetzt wollen wir mal schauen, was man... kennt jemand das Konzept von Ruler und Guides? Okay, ist nicht so bekannt. Kennt man, wenn man mit Bildbearbeitungstools da viel macht, da kennt man das eigentlich. Das ist nichts Neues, aber ist neu im Blend. Und hier seht ihr, das ist so der, das ist hier ein Ruler, das ist der Bereich. Und da kann man genau lesen, wie groß ein Element ist. Also das ist in Pixeln hier angegeben. Zum Beispiel klicke ich jetzt mal auf hier das Logo. Und da sehe ich gleich oben, ist hier die 310, das ist halt die Breite von dem Element. Also ist da schon gut, um die Größen abzulesen. Und ist noch gut, weil man kann damit Guides erzeugen. Und Guides, das kann ich dann jetzt hier so rausziehen. Mache mir hier eine Ausrichtungslinie, also ein Guide irgendwo hin. Machen wir mal einfach jetzt mal hier, weil die Linie von der Headline soll eigentlich immer bei 100 Pixeln anfangen. Und dann mache ich mal hier noch einen hin. Okay. Und dann sehe ich schon, dass eigentlich, wenn man näher reinschaut, sehe ich eigentlich schon, dass meine Ausrichtung gar nicht ganz stimmt. Und was richtig super ist, ist, dass man das jetzt einfach mit Drag and Drop hier so ransnappen kann. Ohne viel Arbeit. Und das geht halt auch in wirklich verschachtelten Situationen. Also wirklich ein cooles, hilfreiches Feature. Und wenn ihr Designvorlagen von Designern kriegt, da kann das auch manchmal relativ komplex werden, dass man wirklich ganz, ganz viele Ausrichtungslinien hat. Und dann ist es natürlich mühsam, also das ist natürlich einfach mit den zwei Guides, aber wenn ich dann 20 habe, ist es natürlich mühsam, auf verschiedene Seiten zu übertragen. Und dann kann man aber ganz einfach hier hingehen, sagt Manage Guides, sagt Save Guides, kann man in irgendeinem File, keine Ahnung, speichern, kann dann, wenn man dann eine neue Seite aufmacht, hier gibt es zum Beispiel, genau, da gibt es noch keine Guides, sage ich Manage Guides, Load Guides und habe so meine Layout-Hilfslinien, habe sie hier mit drin. Was auch wichtig ist, diese Layout, diese Guides, die werden gespeichert, sind Source Control Friendly damit also, sind aber nicht direkt im XAML. Also im XAML direkt findet ihr keine Referenzen. Da werden neue Files kreiert und auch schon eine Projektstruktur und die kann man dann halt auch zwischen verschiedenen Projektmembers teilen. Also ganz praktisch. Ich speichere das hier mal ab. Okay, anderes cooles Tool, was ich unbedingt zeigen möchte, weil man es für vieles gebrauchen kann und weil es komischerweise noch relativ wenig kennen, und das ist das XAMLSpy. Kennt das jemand schon? Das tatsächlich sehe ich immer wieder, dass es sehr wenige kennen. Also super zum Debuggen und auch für Ausrichtung. Ich starte jetzt, oder nein, erstmal, nachdem man das installiert hat, also es kostet um die $80 oder sowas, also wirklich bringt viel für das kleine Geld. Kann man das hier starten, sagt Enable XAMLSpy Integration. Und jetzt werden Libraries in mein Projekt reinkopiert und auch ein Service gestartet. Und jetzt kann ich in meinen Simulator gehen, das Projekt starten und habe hier gleich dieses XAMLSpy im Prinzip in die Applikation rein injected. Und wenn ich jetzt sage, jetzt kann ich sagen Show Grid und sehe hier gleich das Ausrichtungsgrid. Und würde jetzt auch hier schon sehen, in meiner Laufzeit, weil im Blend hat man natürlich, ist alles Design-Time, keine Laufzeit. Wenn man dann komplexe Designs hat, geht es dann vielleicht dort auch schon wieder schlecht. Aber hier kann man in der Laufzeit immer noch sehen, stimmt mein Design, stimmt es nicht so, ist es auf den Linien. Hier sehe ich zum Beispiel an der Stelle, hier stimmt es noch nicht, hier müsste ich noch nacharbeiten. Also es ist wirklich hilfreich. Aber es kann nicht nur das Grid anzeigen, das kann noch mehr, denn, ups, es hat natürlich auch noch eine GUI. Jetzt probieren wir das mal mit einem Monitor zu arbeiten, ist etwas schwierig. Aber jetzt sehen wir in dem GUI schon, erstmal sehen wir, wir können das nicht nur mit Windows Store Applications machen, sondern es funktioniert genau mit WPF, mit Windows Phone, mit Silverlight Applications, alles, wo mit XAML drin vorkommt, kann man hier benutzen. Und er sieht schon mit der 1 hier, dass er eine aktive App hat. Kann man hier reingehen, Windows Store, sagt Explore und dann auf User Interface. Und hier sehe ich meinen kompletten XAML-Tree, wie er aufgebaut ist. Und kann in jedes Objekt hier reingehen und kann im Property Inspector hier die Properties sehen. Da man manchmal das auch ein bisschen komplizierter ist, hier irgendwas zu finden, kann man hier direkt sagen, Select Visual geht auf das Objekt, bestätigt und hat im XAML-Spy direkt die richtige Stelle hier in der Hierarchie. Und kann jetzt aber nicht nur die Property sehen, sondern kann sie auch während der Runtime verändern. Das ist wirklich was Cooles. Zum Beispiel hier die Margin. Ich mache hier minus 20, jetzt mache ich mal was anderes. Und schaut mal oben auf das Titellogo, da seht ihr, wenn ich das verändere. Also es ist wirklich während der Laufzeit, kann man das verändern. Das kann man mit allen Properties machen. Also ob man Farben ändern will, auch Werte reinschreiben, irgendwelche Anzeigen und sowas. Man kann da alles drin debuggen und sich anschauen. Also wirklich ziemlich cool. Und noch eins mehr. Wenn man hier nicht weiß, okay, wo ändere ich es denn dann? Jetzt habe ich hier meine Änderung gefunden, die ich machen könnte. Wo finde ich jetzt das Objekt? Das kann ich einfach mit einem Klick, klicke ich einfach drauf und da wird direkt, ab und zu funktioniert es nicht. Aber auf jeden Fall, genau, geht im Visual Studio, wird direkt die richtige Line im XAML dann angezeigt, wo das war. Und hier könnte man es dann live dann richtig verändern. Also wirklich coole Sache. Gehen wir zur Präsentation. Okay, jetzt haben wir die beiden Tools gesehen. Genau, und haben wir ein kleines Quiz, damit hier nicht eingeschlafen wird. Ich konnte als sogar einen kleinen Preis organisieren. Und zwar ist es eine Lizenz vom XAML-Spy. Also einfach, wer es weiß jetzt, die Antwort einfach reinschreiben. Der Erste, der es richtig hat, dann bekommt eine Lizenz. Wie viele Subunits sind in einer Unit in dem Layout-Grid? Also das Wer hat 16 gesagt? Gut, kannst danach mal zu mir kommen und Lizenz bekommen. Jetzt haben wir noch was, das habe ich zwar nicht beantwortet, noch ein zweites, das habe ich zwar noch nicht gesagt, aber das ist eigentlich offensichtlich, oder ich denke es offensichtlich, mal sehen, wissen viele. Was ist die Standardfont? Kriegst auch eine Segoui. Segoui, genau, das ist die man benutzt. Gut, kommst dann auch zu mir. Cool. Okay, jetzt schauen wir uns mal an. Wie gesagt, im letzten Jahr viele Apps rausgekommen und da sich viele an die Vorlagen auch gehalten haben, sind viele wirklich extrem rechteckig geworden. Also nichts gegen rechteckig. Rechteckig ist cool, klare Linien und Wiedererkennbarkeit und alles sowas. Also ich bin Fan von Rechteck, ganz klar, aber es muss nicht alles rechteckig sein. Also man kann auch am Grid sich orientieren, ohne dass man es rechteckig hat. Also möchte ich wirklich mal sagen, dass wenn es irgendwo zu boxy ist oder sowas, probiert irgendwo eine Stelle zu finden, wo er da ein bisschen ausbrecht und irgendwie ein bisschen was anderes macht. Ja, probiert da einfach ein bisschen rumzuspielen. Und als kleine Idee zum Beispiel, wenn man irgendwo ein Image hat oder sowas, was rechteckig ist, probiert es probiert vielleicht einfach mal eine Ellipse draus zu machen oder sowas in der Art, dass es nicht das Image an sich anzeigt. Und da kann man auch noch ein bisschen rumspielen eigentlich und ganz schnell was machen, was es so ein bisschen das Layout verändert, ohne dass es zu viel Arbeit ist. Also wir gehen jetzt mal an dieses Image hier. Da gehe ich jetzt wieder in mein Blend, Reload von mir aus. Okay, bin hier im Blend, möchte an dieses Image ran. Here we go. Dazu muss ich in das Content Template von den Hub. Okay, jetzt sehe ich schon, ich hab hier das Image. Das möchte ich jetzt mal so nicht anzeigen. Also collapse ich das mal. Und nehme jetzt mal hier so ein Rectangle an der Stelle, oder eine Ellipse. Vielmehr, nicht ein Rectangle, und zeichne jetzt einfach mal hier eine Ellipse. Ja, so geht das schon. Vielleicht ein kleines Stückchen größer einfach. Okay, ich will es jetzt auch, dass es nur in der ersten Zeile hier angezeigt wird. Okay, der Content soll drunter bleiben, wie das eben angeordnet war, genau. Und jetzt kann ich natürlich diese Ellipse, wie es im Blend üblich ist, im bei Objekten hier üblich ist, einfach mit allen möglichen Füllen, zum Beispiel mit der Solid Color Brush. Ich kann aber auch sagen, okay, das ist ein Image Brush und packe hier einfach ein Image rein. Jetzt will ich das noch genau, dass es jetzt nicht zu rund wird, dass es nicht verzerrt wird. Das mache ich das normal. So, jetzt geht es eigentlich schon in die Richtung, dass es mal gar nicht so schlecht aussieht. Jetzt ist mir aber ein bisschen zu viel rund und hier unten die Sachen, die untere Seite, die Rundung möchte ich eigentlich gern wegbringen. Und das ist ganz cool beim Image Brush. Ich kann hier so Layout Transformations anwenden und das ist jetzt keine Transformation von dem ganzen Objekt, sondern wirklich nur von dem Brush. Also von dem ganzen Objekt, da hat man hier unten die Transformations und im Brush geht man hier rein. Und jetzt sage ich einfach meinetwegen, ich möchte die Y mal hier so ein Stückchen hochgesetzt haben. Okay, und es funktioniert nicht. Und jetzt machen wir mal aber noch ein Minus davor. So, und jetzt haben wir schon wieder ein bisschen was von der Rundung weg. Und jetzt sieht es eigentlich schon mal ein bisschen peppiger aus. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen, ja, ein bisschen anordnen. Ja gut, so ganz schön kriegt man es jetzt nicht hin auf die Schnelle. Aber so mal schon mal als Idee, mal ein bisschen was anderes zu machen und einfach mal raus vielleicht. Ups. Vielleicht die Border noch weggemacht, den Stroke. Da haben wir das hier weg und das sieht jetzt vielleicht in der App jetzt nicht gerade perfekt aus und passt auch nicht so ganz hier hin. Aber auf jeden Fall dient mal so als Idee, wie man ganz schnell was anderes machen kann, außer ein Rechteck. Okay. Wäre aber gut Ellipse, da habe ich ein vorgefertigtes Objekt jetzt hier im Blend. Wenn ich aber ein Objekt machen möchte, was irgendwie komplett anders aussieht, bietet sich eigentlich ein Path an. Path kennt ihr ja sicherlich, das kann man eigentlich, mit einem Path kann man jede beliebige Form eigentlich zeichnen und ist dann trotzdem ein XAML-Objekt. Und ist natürlich mit den Zeichnen immer relativ schwierig. Und da gibt es ein cooles Tool, Expression Design. Das war vorher in der Expression Suite von Microsoft mit drin. Jetzt ist es frei als Download verfügbar, kostet also nichts mehr. Und das starte ich jetzt einfach mal und möchte mal da eine Vorlage machen. Also ich kann wirklich jedem nur sagen, ich habe auf meinen Slides dann auch den Link, wo man es downloaden kann. Benutzt das, weil keine Ahnung, wie lange das umsonst ist, aber es ist gerade frei. Und jetzt möchte ich mal hier im Prinzip meinen Shape, also meinen Path erzeugen, was ich im Blend dann benutzen kann. Da mache ich einfach mal ein neues File hier. Jetzt könnte ich hier, wenn ich gut zeichnen kann, gut, ich habe jetzt hier nur eine Maus und hätte ich jetzt ein Tablet, könnte ich jetzt sowas machen. Wenn ich jetzt mal meinetwegen einen Stern machen würde, das sieht natürlich jetzt ganz extrem furchtbar aus, weil ich hier nicht zeichnen kann mit der Maus. Vielleicht nehme ich jetzt auch mal eine Ellipse, zeichne mal hier irgendwie, also ich will mal so einen Stern machen, mache mal hier Copies von dem Objekt. Okay. Jetzt kann man die hier noch ein bisschen, jetzt drehen wir das hier mal. So, noch nach oben. Und sowas ist halt alles mit dem Blend schon ein bisschen komplizierter und nicht ganz so schön zu machen oder auch manches gar nicht. Jetzt gehe ich da hier rein. Naja, ist jetzt kein Stern geworden, aber halt irgendwas anderes halt. Jetzt markiere ich die mal alle, weil ich möchte eigentlich ein Objekt draus haben. Ups. Sind die alle markiert? Ja. Halt. Und kann jetzt hier hingehen oder hier ein Objekt Path Operations und sage Unite. Jetzt habe ich da ein Objekt draus gemacht. Und dieses Objekt, was ich hier habe, kann ich jetzt exportieren als XAML, Copy XAML. Jetzt habe ich es in der Zwischenablage. Jetzt gehe ich einfach in mein Blend, Gehe wieder hier an meine, mache jetzt diese komische Ellipse weg, die ich vorhin gemacht habe. Braucht man nicht. Und gehe jetzt an die Stelle in den Code. Mach mal einfach hier hin. Und pasten das hier rein. Und da ist immer noch hier so ein Canvas drumherum, den brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Wir brauchen nur das Path-Objekt. Das heißt, löschen wir das und jetzt haben wir den Pfad hier. Moment, kann man das sehen? Jetzt hat man hier das Objekt. Und natürlich, wie jedes andere Sammelobjekt, kann ich hier genauso hingehen und sagen, ich möchte hier ein Image hinterlegt haben. Und dann nehme ich auch wieder das Feature Show. Ja gut, das ist gezerrt, warum muss nicht? Uniform to Fill. Und schon haben wir hier mal was ganz anderes auf jeden Fall. Also haben wir hier innerhalb von ein paar Minuten jetzt mal hier so ein komplett anderes Objekt kreiert, was dann trotzdem als mein Image gilt. Okay? Dann back to the slides. Das war die Ellipse. Halt Quiz 2. War das nicht schon? Die habe ich schon gehabt. Okay, Window Sizes and Scaling. Super wichtiges Thema bei Windows, weil wir entwickeln ja nicht nur für ein iPad, sondern wir entwickeln für Windows. Und Windows gibt es nun mal auf extrem vielen verschiedenen Größen. Besonders jetzt kommen einige Mini-Tablets raus. Also es geht da von einer Range von 8 Zoll bis irgendwelche 70er Zoll, kann man alles kaufen inzwischen schon. Und im Prinzip kann eure Windows Store App, die ihr entwickelt, dann auch auf jedem Gerät betrieben werden. Und genau deswegen muss man sich da überlegen, was man genau macht für alle Größen. Das Einzige, was man weiß, ist die Mindestresolution und die ist 1024x768. Kleiner kann eine Metro App nicht dargestellt werden, Windows Store Application dargestellt werden. Genau. Und Ziel ist halt wirklich, dass eine App auf jedem Gerät gut funktioniert. Weil wenn euer Anwender meinetwegen eure App kennt, lädt die runter, benutzt die auf seinem Desktop-PC mit einem 30-Zoll-Display und benutzt sie dann gut, später geht er zu seinem Surface und lädt sie dort auch mal runter und kann dann irgendwelche Features dort nicht mehr benutzen, ist ja nicht gerade erfreut. Und das ist genau, was wir nicht wollen, irgendwie ein Angry User. Genau, deswegen genau überlegen, was man macht und dafür anpassen. Auch hat man natürlich verschiedene Orientations, die gibt es auch eine Weile, also im 8.0 war das auch schon drin, jetzt gerade mit 8.1 wird es besonders wichtig, weil halt immer kleinere Geräte rauskommen. Bei größeren Geräten ist natürlich so Portrait Layout nicht ganz so wichtig, aber bei einem kleinen, wenn man so einen 8 Zoll in der Hand hält, tendet man wirklich dazu, oder es ist viel einfacher, den eigentlich im Portrait-Modus zu halten und auch so zu benutzen. Kennt man ja unsere Phones, die sind ja auch im Portrait, und das hier bei dir auch klein sind. Deswegen wirklich genau überlegen und auch dem User die Möglichkeit geben. Also früher gab es viele Apps in 8.0, die haben einfach gesagt, okay, das erlaube ich nicht, das geht auch heute noch zu machen. Also das heißt, wenn man den dreht, da passiert keine Anpassung. Aber ist natürlich nicht so, nicht gerade das perfekte Erlebnis für den User, wenn er es kennt, dass manche Apps sich anpassen, dann ist er dann ziemlich enttäuscht, wenn er eine App hat und die passt sich nicht an. Deswegen da auch dran denken und was tun. Scaling, genau, das, also die Windows scaled da im Prinzip automatisch, wenn er ab bestimmten DPI-Faktoren, ab bestimmten Auflösungen und es hängt dann noch von der Screen-Size ab. Auf jeden Fall ab bestimmten Faktoren fängt er an zu scalen. Er hat dann drei Plateaus eigentlich im Prinzip, das Standard, das sind 100, dann 140 und 180%. Und warum macht man das? Ist einfach so, wenn ich jetzt hier habe ich zum Beispiel ein Tablet, gleiche Größe, 10,6 Zoll und in normalen wenn man das normal bleibt, man hat jetzt ein anderen Tablet in der gleichen Größe mit einer höheren, mit einer High Resolution, was hier jetzt auch immer mehr rauskommen, dann, wenn man kein Scaling hat, sieht es dann genau so aus, dass einfach auf den anderen mehr, weil mehr Pixel zur Verfügung stehen, für die gleiche physikalische Größe, passt dann einfach mehr auf ein Display drauf. Und das ist eigentlich das, was wir nicht unbedingt wollen, weil bei einem kleinen Device wären natürlich dann die Buttons, irgendwelche Touchpoints kann man dann vielleicht nicht mehr bedienen, weil unser Finger wird dann natürlich nicht kleiner. Und und lesen möchte man es auch noch gern. Und genau deswegen gibt es das Scaling. Das gibt es natürlich frei Haus, muss man nicht erst einstellen. Das macht Windows einfach von sich. Und da sieht es dann so aus, dass man hier auf der rechten Seite ist wieder unser Tablet mit der hohen Auflösung und da hat es aber automatisch dann von Windows ein Scaling von 140% gemacht, dass im Prinzip dann die Proportionen dann zu dem anderen immer noch genauso stimmen. Okay, wenn nun alles automatisch funktioniert, warum muss ich es als Entwickler überhaupt dann mich damit befassen? Könnte man fragen. Und es funktioniert auch alles automatisch für XAML-Objekte oder auch SVG bei HTML-Applications. Die werden schön gerendert, wie jeder anderes Vektorgrafiken. Aber wir haben auch manchmal Fotos oder Logos irgendwie in unserer Applikation drin. Das kommt doch öfters mal vor. Und genau die werden natürlich einfach dann einfach gestretched beim Scaling. Und wenn ich halt die Bildinformationen nur für 100% habe und danach ziehe ich die einfach auseinander, wird das natürlich dann, sieht das nicht mehr so gut aus. Man sieht dann Pixels oder es wird verzerrt. Und genau deswegen muss man an dieser Stelle da schauen und das auch mit anderen testen. Und natürlich wirklich ganz wichtig, alle Fotos und auch Logos, irgendwas, was keine Vektorgrafiken sind, in allen Assets oder in allen Faktoren zur Verfügung stellen. Also wirklich ein Foto im Visual Studio nicht nur einmal reinmachen, sondern dreimal in verschiedenen Auflösungen. Und dann kann man den Resource Loader nehmen. Einfach, es wäre hier im XAML, einfach ganz normal das Image referenzieren, aber wo es eingebunden ist, referenziert man es dreimal und macht so eine Naming-Convention dazwischen, Scale 100, Scale 140 oder Scale 180. Und dann wird es automatisch, sobald der Faktor sich ändert, wird dann ein anderes Image reingeladen. Und das ist eigentlich der einzigste Weg, wie man das machen kann, dass es dann immer noch gut aussieht. Und ja, da möchte ich wirklich sagen, dass er daran denkt, weil wenn man testet auf so einem Monitor oder auf so einem Monitor, wenn man eine App macht, dann vergisst man leicht, dass die vielleicht auf einem großen Monitor dann nicht mehr so gut aussehen könnte oder das lässt man mal gern weg und ja, da möchte ich wirklich sagen, dass er daran drängt. Ja, auch die App-Sizes können jetzt unterschiedlich sein, das heißt, wir haben nicht immer nur eine Fullscreen-App. Der User kann bei Windows Store Applikationen, die kann er resizen von einer Minimumauflösung von jetzt bei 8.1 von 500 Pixeln bis zu natürlich, was die Breite vom Display hergibt. Das heißt, jede Applikation muss Minimum mit 500 Pixel laufen können. Das kann man nicht irgendwie verbieten, da gibt es kein Property. Das Einzige, was man machen kann, man kann sagen, okay, ich habe ein Szenario, wo meine App sogar auf noch weniger Pixeln, auf einer noch schmaleren Stelle Sinn macht und dann kann ich es im App-Manifest definieren, dass sogar der User das bis auf 320 Pixel runter klein machen kann. Und auch dran denken muss, dass man dann auf einem Display verschiedene Apps gleichzeitig haben kann. Das heißt, überlegt euch, was macht eure App aus? Vielleicht könnt ihr irgendwie ein gutes Multitasking noch irgendwie zusammenhandeln mit irgendeiner anderen App, die gleichzeitig dargestellt wird. Also da gibt's, ja, man muss sich wirklich überlegen, was macht Sinn. Auf jeden Fall wird es in den seltensten Fällen wird es Sinn machen, das einfach nur so zu lassen, weil mit einer Breite von 2000 Pixel und 500 Pixel ist schon ein großer Unterschied und ob die mit 500 Pixeln dann immer noch gut aussieht oder gut zu benutzen ist, ist fraglich. Deswegen macht verschiedene Layouts und genau hier kann man das sehen, nämlich wenn was nur so schmal ist, lässt sich das ganz anders bedienen, das ist natürlich stufenlos erweiterbar. bis sogar bis, wenn die andere App dann 320 Pixel hat. So mein Tipp ist, dass man im Prinzip keine Millionen verschiedenen Layouts macht, also nicht unbedingt, es ist zwar gut, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr sagen könnt, okay, für 500 Pixel mache ich das Layout, für 800 Pixel mache ich das, für nur ab 900 Pixel mache ich das, ganz klar, macht das, wenn ihr die Ressourcen habt, aber was ich wirklich sagen will, was wirklich schon wichtig ist, was auch oft in vielen Fällen ausreicht, wenn ihr zwei Layouts habt, eins für ein Breitenbild, für Horizontal und einmal für Portrait. Das reicht eigentlich schon. Und wie macht man das? Ganz normal. Man würde mit Storyboards arbeiten, wäre die einfachste Möglichkeit. Da kann man am schnellsten irgendwo sagen, okay, das soll jetzt horizontal dargestellt werden und das vertical und kann meine Sammelobjekte schön strukturieren. Mache meine zwei Layouts einfach hin. Im C-Sharp hänge ich mich dann im Code Behind einfach an das Objekt Window Current Size Change dran und das Event wird jedes Mal gefeuert, wenn der User das Layout verändert, also die Breite verändert. Und nicht nur, wenn er das kleiner zieht, sondern auch, wenn er die Orientation ändert, wenn er es von Breitbild auf Portrait Orientation macht, dann wird dieses Event auch gefeuert. Und dann funktioniert das gut, dann schaut man zum Beispiel nach, als Tipp einfach gucken, wie die Breite im Verhältnis zur Höhe ist. Wenn die Breite dann weniger ist als die Höhe, dann nimmt man halt das Portrait-Layout und ansonsten das Landscape-Layout. Also es geht eigentlich super schnell zu machen. Okay, da haben wir noch ein Quiz. Da gibt es jetzt, habe ich noch Lizenz, diesmal nicht von XAMLSpy, sondern von die Telework Radcontrols. Telework im Prinzip, die machen Controls und die sind eigentlich besonders cool. Also ich bekomme da kein Geld von denen oder irgendwas. Ich benutze die nur selber, weil ich bin einfach davon überzeugt, weil es viel einfacher funktioniert. Also man hat die Suite, pappt sich einfach in Visual Studio rein und hat dann die Objekte oder die Controls, die liefern, haben eigentlich schon mal eine bessere UX als die von Microsoft oder werden auch, ja, haben wir noch bessere Features oder sowas. Also da hat der User allgemein schon mal mehr davon. Genau, es geht um das Scaling. Das ist ja basiert auf der, also wenn man wechselt von 100 auf 140, dann auf 180. Das basiert ja auf der Screen Size, auf dem Form Factor. Und dann gibt es noch zwei Punkte, auf was es basiert, wenn er dann hochgeht. Das habe ich vorhin mal angesprochen. Auflösung, das ist ein Punkt. Dann kannst du mal zu mir kommen nachher. Und noch ein Punkt. Ja, genau. Das sind die vier Punkte. Okay, du kannst dann auch dir noch eine Lizenz abholen. Okay, die Search. Wichtiges Feature natürlich in ganz vielen Apps. Es geht immer darum eigentlich bei einer Search, wo man dran denken sollte, die soll effizient wie möglich sein. Ist erstmal leicht gesagt und man denkt auch, es ist normal, aber die User sind wirklich extrem viel gute Sachen gewohnt. Man hat Google, man hat Bing, man macht eine Suche einfach normal ganz schnell. Das ist normal, das weiß der User. Wenn er in einer Applikation ist, muss das mindestens genauso schnell gehen, wenn nicht sogar eigentlich schneller, weil es ist nur ein begrenzter Datensatz, also sollte wirklich effizient sein. Ansonsten geht er meinetwegen aus der App raus und sucht es bei Bing, sucht es bei Google und kommt vielleicht nie wieder in eure App, wenn er dort einen Content auch findet. Deswegen, es geht wirklich um Effizienz, ganz, ganz wichtig. Im 8 war ja die Search via Search Screen. In der Keynote haben wir heute schon gesehen, dass es jetzt ein Searchbox-Control gibt und das heißt, man kann jetzt auch die Suche direkt in das Layout einbauen oder sollte es sogar machen. Was ja vorher, die UX-Guidelines hatten das vorher eigentlich verboten. Jetzt ist es offiziell gewünscht und wird sogar ein Control geliefert. Das Control hat ein paar Efficiency-Feature. Out of the box kommt eine Search-History. Man könnte sich denken, okay, warum braucht man eine Search History? Weil wenn der User das schon mal gesucht hat, da war er ja schon mal dort gewesen und hat es ja schon mal gesehen. Aber es ist wirklich so, da gab es ganz, ganz viele Studien, die besagen, wenn ein User einmal irgendwas eingegeben hat, nach einmal irgendwas gesucht hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er bald nochmal nach dem gleichen sucht. Also Search History, cooles Feature und müsst ihr nichts machen. Kommt, ist einfach dabei. Kann man nur ausschalten. Einschalten muss man nicht. Dann gibt es Query Suggestions. Das ist was man auch von Google und Bing kennt. man gibt ein paar Buchstaben ein und danach wird schon vorgeschlagen, okay, hast du nicht das gemeint, wolltest du nicht die Suchabfrage starten? Das kann man integrieren in die, kommt natürlich nicht ganz frei raus, man muss was dafür tun, aber kann man integrieren und ist ein cooles Feature. Und dann gibt es noch Result Suggestions. Der Unterschied zu Query Suggestions ist, dass dann im Prinzip nicht fragt, suchst du nach dem, sondern es gibt schon das Resultat im Prinzip. Also das sagt den Datensatz schon, was es sein könnte, gibt es vor. Und man kann von der Stelle dann direkt in den Content des Gesuchten springen. Das wäre im Prinzip wie, wenn er bei Google irgendwas eingibt, irgendeine Frage, drückt Enter und kommt dann direkt zur Webpage. Aber normalerweise ist ja ein Result-Screen noch dazwischen und den schaltet man dann aus oder hätte man da nicht. Genau, hier sieht man das zum Beispiel. Das haben wir gemacht von meiner Beispiel-App, mal einfach ein kurzes Screenshot. Oben hat man, oder unten habe ich jetzt die Query-Suggestions, weil man sollte wirklich auch darauf achten, dass die Query-Suggestions unten sind und die Result-Suggestions oben. Das ist eigentlich so die Vorgabe, wo man da denken soll von UX-Guidelines. Und die Result-Suggestions sollen sich auch abheben. Das heißt, der User soll gleich sehen, der soll nicht überlegen können, okay, was passiert jetzt, sondern soll gleich sehen, okay, die sehen ein bisschen anders aus, da muss auch irgendwas anderes passieren. Und dadurch, dass da auch Pflicht ist, ein Image zu hinterlegen, sieht man, dass es ein bisschen was anderes ist. Und da geht es dann direkt zum Content und nicht mehr zum Result-Screen. Okay, jetzt muss ich mal kurz. Jetzt ist schon bald Schluss. Okay, Effizienz haben wir ja gerade gesagt. Man muss klar machen, wie die Suche funktioniert. Weil wenn der User erst überlegen muss, wie funktioniert das oder wo muss ich was eingeben, dann ist die Effizienz, geht die schnell mal verloren und dann ist das ganze Ziel nicht erreicht. Das könnte man zum Beispiel, was hilft, ist so ein Placeholder-Text, dass man in der Searchbox schon sagt, okay, nach was wird gesucht. Zum Beispiel in der Demo-App wird halt meinetwegen nach Serien gesucht. Also da braucht man nicht irgendwas anderes einzugeben, was man sich noch denken könnte, meinetwegen nach Schauspielern oder sonst irgendwas, sondern schreibt da ganz hin, nach was gesucht wird, dann gibt es keine Missverständnisse. Das Positioning ist wichtig. Es hat sich so rauskristallisiert, dass oft eine Suche oben rechts ist. Das ist im Web öfters so und auch bei Windows Store Applications hat sich das jetzt gerade so gezeigt und dass es eine gute Position ist. Da findet das Auge eigentlich relativ schnell drauf. Deswegen macht es konsistent und ja, packt das oben rechts, wenn irgendwie möglich. Außer natürlich, ihr habt irgendeinen Screen, wo das dann nicht mehr offensichtlich ist, nach was gesucht wird. Meinetwegen, man könnte sich denken, man hat verschiedene Kontexte. Zum Beispiel in der Mail-App ist es nicht oben rechts. Man hat das direkt auf der... ich kann das mal schnell zeigen. Oder ja, man hat es direkt halt in der Liste, wo man halt die ganzen Mails sieht. Wenn man es oben rechts hätte, könnte man auch denken, okay, ist die Suche jetzt in einer Mail oder geht das über die ganzen Mails? Das wäre dann nicht mehr ganz klar. Deswegen Positioning wichtig. Und Always Available heißt im Prinzip, der User weiß im Prinzip, dass da eine Suche gibt und die sollte auf jedem Screen dann auch verfügbar sein. Also es soll nicht sein, dass er erst irgendwo anders noch hingehen muss oder noch einen Befehl ausführen, um da hinzukommen. Auch muss es offensichtlich sein in jeder Größe. Es geht leicht zum Beispiel zu vergessen, dass wenn man eine schmale Größe hat, dass das vielleicht dann die Searchbox vom Layout überdeckt wird irgendwie. So soll es nicht sein. Also es soll immer offensichtlich sein. Was man zum Beispiel machen kann, ist, wenn man einen ganz schmalen Screen hat, kann man höchstens sagen, okay, in dem Screen ist halt die Searchbox nicht komplett, nicht expanded, sondern man hat einfach nur noch einen Button, wo sie aber dann aufgeht. Irgend sowas in der Art, dass man es auf jeden Fall sieht und dass es offensichtlich ist. Genau, das habe ich schon gesagt, dass die Result Suggestions oben drüber getan werden. Und genau, wenn man verschiedene Typen hat von Suggestion, immer einen Separator dazwischen machen, dass man auch nochmal weiß, ist was anderes. Ja, dann ist es noch ganz interessant, dass man dem nicht vergisst, die Möglichkeit auch die History zu löschen, weil wie gesagt, habe gesagt, die kommt out of the box und out of the box ist aber keine, also im GUI von der Searchbox ist keine Möglichkeit, da die History zu löschen und das könnte den einen oder anderen stören und darf auf jeden Fall nicht vergessen, gibt den irgendwo die Möglichkeit, am besten Settings Charm gemacht, da irgendwo sagen mit dem Button Delete Search History, dann könnte das den einen oder anderen Anwender schon mal glücklich machen. Und geht auch ganz einfach, ich habe die Zeile hier drauf geschrieben, es ist nur ein API-Aufruf, einfach Clear History und dann ist es wieder leer. Oder man stellt oder man lässt sogar den Anwender komplett ausstellen, wenn er sagt, das geht natürlich auch, die History nicht mehr anzeigen, das kann man auch machen. Type to Search ist ein ganz cooles Feature, das kennt man vom Startscreen einfach. Wenn ich auf dem Squad-Screen bin und fange an, irgendwas zu tippen, dann geht er direkt in die Suche über. Das heißt, ich muss nicht erst die Suche öffnen, ich muss auch nicht die Suche irgendwie aktivieren, ich muss in keine Textbox reingehen, sondern es wird direkt nach der Texteingabe visualisiert. Das ist ein Feature, was man auch einfach anschalten kann mit einem API-Aufruf oder ist ein Property einfach am Searchbox-Control. Also ziemlich cool, wenn man das benutzen kann. Funktioniert natürlich nicht auf jeder Seite. Das heißt, wenn man zum Beispiel irgendwo anders ganz klar schon Textelemente oder Texteingabeelemente irgendwo hat, dann sollte man es auf der Seite vielleicht keinen Text-to-Search haben, weil wenn mehrere Texteingaben sind, weiß der User nie genau, wohin springt es dann. Also komme ich jetzt zur Suche oder bin ich jetzt in meiner Eingabe und das gibt wieder Verwirrung, also da nicht machen. Aber ansonsten, wenn man keine Texteingabefelder hat, ist es ein Feature, was unbedingt drin sein muss, also richtig gut. Genau, dann, wenn das Szenario das zulässt, das heißt, wenn man auf einer Seite schon meinetwegen Ergebnisse hat oder eine ganze Reihe von Objekten, ist es cool, wenn man das durch die Suche schon verkleinern kann, einfach schon runterfiltern kann. Das heißt, wenn ich im Prinzip mit jedem Letter, den ich eintippe, mit jedem Type, im Prinzip schon irgendwo eine kleine Suche starte und die Results eigentlich schon ja, on the fly verkleinere. Es fühlt sich dann richtig natürlich an eigentlich und das freut dem auf jeden Fall. Geht aber natürlich nur, wenn man es richtig effizient gestalten kann. Das heißt, wenn ich nach jedem Tipp irgendwo einen Webservice-Aufruf habe, der mir irgendwas zurückfiltert, dann lieber lassen, weil das bringt dann gar nichts. Weil der Nutzer, der gewöhnt sich da schnell dran und sieht das schnell, dass da immer irgendwas passiert. Und was passieren wird, ist dann, er tippt einen Buchstabe ein, okay, weiß, es passiert gleich irgendwas, wartet kurz, sieht die Results nach 2 Sekunden, okay, das nicht, tippt den nächsten Buchstabe ein, wieder 2 Sekunden warten, also es wird extrem, es slowt alles down, also da wirklich nicht machen, sich überlegen, wie kann man es responsive gestalten, wie kann man das gut machen, dass man da ein gutes Erlebnis bietet. Okay, das war dies zu meinen Punkten. Ich hoffe, das eine oder andere könnt ihr übernehmen. Also gibt da eigentlich Thema UX, da gibt es noch so viel zu erzählen und wir könnten noch in so viele Sachen reinstreifen, aber die Zeit lässt das nicht zu. Ich hoffe, der eine oder andere konnte irgendwas mitnehmen und ja, wenn ihr Fragen habt, gern mich antwittern oder irgendwie auch im Teil Consulting-Bereich. Kein Problem. Also, danke, dass ihr da wart.